Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 347.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Ich weiß nicht, ob der Herrgott mitregiert. Für viele Eichsfelder ist es so. Viele sind wirklich so gläubig, dass sie sagen, viele Entscheidungen trifft der Herrgott hier mit.
Die Dörfer sahen bei uns trotz allem am schönsten aus im ganzen DDR.
Christlicher Glauben ist weniger geworden, aber das prägt das Eichsfeld trotzdem immer noch. Ist eine schöne Gegend mit viel Wald und Bergen.
Eine Reise durch das Eichsfeld in Thüringen mit Susanne von Schenk.
Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Frau von Schenk, ne? Wie angemeldet. Herzlich willkommen bei uns im Franziskanerkloster. Ja.
Bruder Rolf heißt der Mann, der die Haustür des Klosters Hülfensberg öffnet. Er ist groß, kräftig und ungefähr Anfang 60. Der Franziskaner trägt keine braune Kutte, sondern einen blau-grau gemusterten Strickpullover und eine schwarze Hose.
Ja, und ich habe für Sie Zimmer 3 vorgesehen.
Bruder Rolf schließt die Tür zu einem der 12 Gästezimmer auf. Es ist ein schlichter Raum. Schrank, Bett, 2 Stühle, Waschbecken. Auf dem Tisch liegen eine Bibel und 2 Bücher über den heiligen Franziskus. An der Wand hängt ein kleines Kreuz. Beim Blick aus dem Fenster lässt sich die Kirche im Nebel erahnen. Alle 15 Minuten läuten die Glocken. Erst abends um 22 Uhr werden sie für die Nacht abgestellt.
Der Tagesablauf ist bei uns im Normalfall so, dass wir morgens um so gegen 6 Uhr aufstehen. Um 7 Uhr treffen wir uns zum gemeinsamen Gebet. Und danach ist Frühstück. Ja, und nach dem Frühstück geht dann so jeder seiner Arbeit nach, was so gerade anliegt. Und mittags um 12 Uhr treffen wir uns dann hier wieder zum gemeinsamen Mittagsgebet, eine Viertelstunde etwa, anschließend Mittagessen. Und um 3 Uhr treffen wir uns dann nochmal wieder zum Kaffee und abends um 18 Uhr zur gemeinsamen Vesper. So, das ist so der normale Ablauf. Und nach der Vesper wieder stille Zeit oder Gottesdienst und dann Abendessen.
Vor 7 Jahren ist Bruder Rolf, einer von 4 Franziskanern im Haus, auf den Hülfensberg im südlichen Eichsfeld gekommen. Der gebürtige Westfale arbeitet als Seelsorger in den umliegenden Dörfern. Wie seine Mitbrüder Jordan, Heribert und Bernold ist auch er für die Gäste da. Wenn es dir gut tut, dann komm, schrieb einst Franz von Assisi seinem Bruder Leo. Mit diesen Worten laden auch die Franziskaner auf dem Hülfensberg Menschen zum Mitleben ein. Die Anfragen haben in den letzten Jahren allerdings sehr zugenommen. Die Franziskaner können ihre Regel gar nicht immer befolgen, höchstens so viel Gäste wie Brüder aufzunehmen. 250 Menschen kommen jährlich auf den Hülfensberg, um für ein paar Tage das Klosterleben zu teilen. Eine Art Seelenhygiene. Auch jetzt sind mehr Gäste da als Brüder. 2 Nonnen aus Süddeutschland und eine aus dem Rheinland verbringen ihre Ferien bei den Franziskanern. Außerdem 2 Herren, die in der Abgeschiedenheit des kleinen Klosters ein wenig ihren Alltag vergessen wollen.
Ich möchte einfach ein bisschen auftanken, zur Ruhe kommen, mit den Brüdern hier mitleben, das Stundengebet mitleben in der Gemeinschaft und ein bisschen auftanken für den Alltag und für meinen Beruf und für meine Familie auch.
Peter Nagler arbeitet als Gemeindereferent in Heiligenstadt, dem Zentrum des Eichsfeldes. Der Vater von 6 Kindern war schon mehrfach auf dem Hülfensberg. Nun allerdings hat er sich zum ersten Mal für eine Woche einquartiert.
Es lenkt einen halt hier so gut wie nichts ab. Das ist das Schöne hier oben. Jetzt, wo der Nebel noch ist, sieht man ja nicht mal in die Ferne. Also eigentlich ist man hier wirklich ganz abgeschieden. Es kommen im Moment ja auch kaum Menschen hier hoch. Es ist sehr ruhig.
Auch wenn der knapp 450 Meter hohe Hülfensberg weithin sichtbar die Region des südlichen Eichsfeldes dominiert, so finden den verschlungenen Pfad zum Kloster nur diejenigen, die dort wirklich hin möchten. In Serpentinen schlängelt sich ein Sträßchen nach oben. Bei dichtem Nebel lassen sich die Haarnadelkurven kaum erkennen. Auf dem Weg nach oben schreitet energisch eine Nonne aus. Ihr Schleier flattert leicht im Wind.
Wir gehen ganz bewusst auch mal so kräftig los, um auch einen Ausgleich zu haben zwischen dem Gebetsleben und ja, wo man einfach auch viel in der Ruhe ist und dann im Laufen, da kann man auch viel ablaufen, was sich so am Tag über anstaut.
Schwester Clara Maria kommt aus dem Klarissenkloster in Bad Neuenahr und erholt sich auf dem Höfensberg von ihrer Arbeit. Sie liebt die Ruhe und meidet den Trubel einer großen Stadt. Denn Schwester Clara Maria lebt in einem kontemplativen Orden, bei dem das Gebet im Mittelpunkt steht. Vor über 20 Jahren entschloss sich die heute 42-Jährige, ins Kloster einzutreten.
Ich habe einfach gespürt, dass es mich ins Kloster zieht. Mit so 17, 18 bin ich eigentlich in die evangelische Kirche ein bisschen mit reingekommen, durch eine Freundin. Und zwar den CVJM. Und da gab's eine Gruppe von Jugendlichen, die sich donnerstags und samstags zum Schriftgespräch getroffen haben. Und da hat eigentlich mein Glaubensleben ganz intensiv dann auch wieder begonnen. Voraus war ich so ein Stück ein bisschen lau gewesen. Ich hatte auch einen Freund und hatte eigentlich eine feste Beziehung, aber ich habe immer mehr gespürt, das ist es nicht. Gott ruft mich in das andere Leben.
Eins hast du, Herr, dein Land begnadet und Jakobs Unglück gewendet.
Zum Vespergesang haben sich Brüder und Gäste in der kleinen Kapelle versammelt. Eine Kerze brennt, 8 Personen sitzen im Halbkreis. Nach einer guten Viertelstunde Singens und Betens schweigen alle. Jeder geht in sich, lässt den Tag noch einmal Revue passieren, hält stille Zwiesprache. Dann erheben sich alle und gehen nach unten zum Abendbrot. Im Speisesaal ist eine lange Tafel gedeckt. Langsam klingt der Tag aus. Jahrhundertelang hatte das Eichsfeld den Ruf, eine arme Gegend zu sein. Der einzige Reichtum waren Kirchen, Bildstöcke, Kreuzwegstationen oder Wallfahrtsorte. Bodenständig, gläubig, stur, so beschreiben sich die Bewohner dieser Region selbst, die größtenteils in Thüringen an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze liegt. In die Kirche gehen viele, weil das schon immer so war.
Wir sind das so von Kind auf gewohnt. Unsere Mutter hat uns das gelehrt. Und die hat, ja, komm her, komm. Und die hat immer gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tage sollst du ruhen. Und deswegen ist es so geblieben. Und wir haben sonntags auch nie gearbeitet, das kenne ich nicht von zu Hause. Und unsere Mutter hatte 8 Kinder und da sind wir das so gewohnt.
So eine Spaziergängerin. Immer wieder im Verlauf der Geschichte versuchten Regierungen, Einfluss auf die Religiosität der Eichsfelder zu nehmen. Erst wollten die Nationalsozialisten und später dann die DDR-Regierung den Menschen ihren Glauben austreiben. Erfolglos.
Zu der Situation im Eichsfeld kann man eigentlich nur sagen, wenn wir den Herrgott nicht gehabt hätten, dann hätten wir sicher gar nicht die Kraft gehabt, die 40 Jahre so zu überstehen.
Sagt zum Beispiel Hermann Josef Montag aus Kühlstedt. Er kümmert sich dort um den Auf- und Abbau der Weihnachtskrippe in der Kirche. Diese Krippe, dekoriert mit bis zu 9 Meter hohen Fichten, ist eine der größten im Eichsfeld. Darauf sind die Kühlstädter mächtig stolz. Ganz in der Nähe der Kühlstädter Kirche steht Leo Bavier an der Straße. Im Kinderwagen schläft der kleine Joachim. Die 38-jährige Krankenschwester ist auf dem Weg zum Kindergarten. Über 75% der Eichsfelder sind Katholiken. Und katholisch ist natürlich auch die Kindertagesstätte St. Anna. Sie liegt in der Kühlstädter Hauptstraße.
Zeigt euren Kindern den Weg zu mir, sagt Jesus Christus. Sie haben ein Recht darauf, mich kennenzulernen. Matthäus 10, Vers 14.
Steht in großem Schriftzug und von weit her lesbar an dem Gebäude.
Ja, das ist eigentlich auch so mein Inhalt, dass ich meinen Kindern den Glauben mitgebe, was sie später daraus machen, ist ja nicht mehr in meiner Hand, aber...
Gut 60 Kinder toben durch die 2 Etagen des Kindergartens. Alexandra und Konstanze, die beiden Töchter von Leo Bavier, ziehen sich Schuhe und Jacken an und freuen sich auf das Mittagessen zu Hause. Außer den beiden Mädchen und dem kleinen Joachim gehört noch die 12-jährige Raffaela zur Familie Wehr. Sie besucht bereits das Gymnasium und ist außerdem in bester Eichsfelder Tradition Messdienerin. 4 Kinder, das ist im Eichsfeld nicht ungewöhnlich. In der vorhergehenden Generation hatten viele Familien sogar 6 bis 8 Kinder. Gegen die katholische Übermacht im Eichsfeld müssen sich die Evangelischen schon etwas Besonderes einfallen lassen. Auf Burg Bodenstein, einer Familienbildungsstätte der evangelischen Kirche, erschreckt ein Gespenst gleich an der Tür des Gruselkellers die Besucher.
Hintergrund ist eigentlich der, dass wir gemerkt haben, es ist wichtig, mit den Kindern auch über ihre Ängste zu reden. Nicht, dass wir ihnen also Ängste machen, sondern es geht eher so darum, sie mal erzählen zu lassen. Ja, wo hast du dich schon mal richtig erschrocken in deinem Leben? Was kann man machen, wenn man Angst hat? Und dann natürlich auch so richtig schöne, zünftige Gruselgeschichten, wo einmal am Ende ein wohliger Schauder den Rücken runterläuft und man sagt, ach, ist ja nur eine Geschichte.
Alfred Hessler ist evangelischer Pfarrer und leitet die geistlichen, pädagogischen und kulturellen Aktivitäten der Burg Bodenstein. Der jugendlich wirkende Mann hat einen der schönsten Arbeitsplätze, die man sich denken kann. Malerisch thront die Burg mit ihren Türmchen, Balkonen und Galerien auf einem Plateau über dem Ohmtal. Weit schweift der Blick bis zum Harz und zum Hohen Meißner. Eine Zugbrücke führt über einen Graben auf den Burghof. Gleich rechts liegt die Kapelle.
Also hier finden eben dann auch Taufen und Trauungen statt. Katholisch, evangelisch, also fast mehr katholisch kann man mittlerweile schon sagen, weil ja einfach viel mehr Katholiken hier wohnen.
Die kleine barocke Burgkapelle wirkt leicht und beschwingt. Neben dem großen Taufengel fällt das Wappen der Grafen von Winzingerode am Prospekt der Orgel ins Auge. Die kauften 1337 die Burganlage und lebten dort 6 Jahrhunderte. Nach 1945 wurde die Familie enteignet. Wie war es möglich, dass sich in Thüringen, dem Stammland der Reformation, der Katholizismus so hartnäckig halten konnte? Vor allem, weil die Region zum katholischen Mainz gehörte. Nur einmal wurden die Eichsfelder Rom untreu in der Reformationszeit. Aber schon 1555, nach dem Augsburger Religionsfrieden, rekatholisierten die Mainzer Kurfürsten den Landstrich. Eigens dafür angesiedelte Jesuiten sorgten dafür, dass das katholische Fähnchen in der Mainzer Exklave hochgehalten wurde.
Die Jesuiten haben das in erstaunlich kurzer Zeit hingekriegt, die Rekatholisierung, und zwar nach meiner Kenntnis dadurch, dass sie Dinge, die im Volk verankert waren, also das Kirchenjahr, die Feste, die Wallfahrten, die Jesuiten haben nichts Neues gebracht, außer dass sie den Leuten halfen, leichter zu leben. Die haben das genommen, was hier gewesen war, was die Leute gern mochten, und haben das wieder lebendig gemacht. Der Sozialismus hat genau das Gegenteil versucht, das Katholische für sich zu verbuchen. Also er hat gegen Kommunion, Konfirmation, Firmung, Jugendweihe erfunden, gegen die Taufe, die sozialistische Namensgebung, sozialistische Eheschließung, gegen die kirchlichen Feiertage, staatliche Feiertage, den 7. Oktober, den 1. Mai. Aber es war eigentlich so, dass nirgendwo das Herz der Menschen damit getroffen worden ist.
Hans-Josef Durstewitz ist ein Ureichsfelder und nicht nur Propst, sondern auch bischöflicher Kommissar. Der Erfurter Bischof ist sein Chef. Der Propst residiert in einem gelben Barockgebäude in der Stadt mit dem schönen Namen Heiligenstadt. Tritt er aus dem Haus, fällt sein Blick gleich auf die christliche Paxbank an der Ecke. Während die Regierung Land auf, Land ab, Fronleichnam und Ostermontag abschaffte, behielten die Eichsfelder ihre Kinder an den kirchlichen Feiertagen einfach zu Hause. Sie boykottierten die Jugendweihe und zelebrierten ihre Wallfahrten. Das Regime beschloss, was von innen her nicht funktionierte, dem sollte von außen nachgeholfen werden.
Man hat hier zum Beispiel Betriebe gegründet, etwa Textilbetriebe. Man hat Leute hierher geholt, die eben nicht katholisch waren, gezielt aus dem sächsischen Bereich. Man hat ein Dorf zu einer Stadt gemacht.
Hans Krug. 1964 zog der gelernte Bäcker aus dem sächsischen Krimitschau mitten ins Eichsfeld. Die Stelle in der Leinefelder Textilindustrie war attraktiver als die Arbeit in der Bäckerei. Noch attraktiver war für Hans Krug und seine Frau die Aussicht auf eine eigene Wohnung.
Leinefelde war die jüngste Stadt in der DDR, jüngste Stadt auch mit dem Durchschnittsalter. In der Baumwollspinnerei, bei uns Spinne genannt, ja, die meisten waren um die 30 zu dieser Zeit. Das lief wie eine Eins. Es gab am Anfang einige kleine Ungereimtheiten bei den Kindern in der Schule. Naja, die einen waren Katholiken und die anderen waren eigentlich nichts.
Nichts, das war auch Hans Krug, der bereits in jungen Jahren aus der Kirche ausgetreten war. Das Katholische im Eichsfeld war dem Mitglied der SED fremd.
Der Zuzug war da. Und wenn Zuzug da ist, in Größenordnungen, dann tut sich dort was, wie auch immer.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Leinefelde noch ein größeres Dorf mit ca. 2500 Einwohnern. Die DDR-Regierung plante, den Ort zu einem industriellen Zentrum des Obereichsfeldes auszubauen, nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus politischen Gründen. Die katholische Bevölkerung sollte sozialistisch umerzogen werden. Bis 1985 stieg die Einwohnerzahl von Leinefelde auf knapp 16.000 an. Fast jeder Dritte arbeitete in der Baumwollspinnerei.
Der Betrieb, die Spinne, war der Mittelpunkt des Ortes. Was in dem Leinefelde gemacht worden ist, in welcher Richtung auch immer, die Spinne war immer dabei. Die Zusammenkünfte fanden ja auch mit den katholischen Kirchenleuten statt. Aber nun, es war die Diktatur des Proletariats. Die SED war die führende Kraft und die CDU und LDPD, die haben sich dort mit eingebunden und die saßen immer mit am Tisch.
Klosterleben. Schon mit 12 Jahren war für Bruder Bernold klar, dass er sein Leben in einem Orden verbringen wollte. Der gebürtige Westfale wuchs in der Nähe eines Franziskanerklosters auf. Bei seinem Vater machte er zuerst eine Lehre als Betriebsklempner und trat dann, noch keine 18 Jahre alt, ins Kloster ein.
Ich bin nicht Priester und ich wollte auch nicht Priester werden. Ich habe von vornherein gesagt, ich möchte gerne Franziskaner werden, aber eben nicht Priester. Für mich ist der Priesterberuf eigene Berufung.
In Deutschland leben etwa 450 Franziskaner in 60 Klöstern. Ihr Vorbild ist der heilige Franziskus von Assisi. Im Gegensatz zu Bruder Bernold ist Bruder Rolf Priester. Auch er entschied sich früh, sein Leben in den Dienst Gottes zu stellen. Die Gemeinschaft der Franziskaner zog ihn an. Aber nicht immer ist Bruder Rolf seine Entscheidung leicht gefallen.
Auf der einen Seite gewinnt man viel, aber es ist natürlich auch ein nicht unerheblicher Verzicht, irgendwo zu wissen, keine Familie zu haben. Das war eigentlich noch besonders schwierig in der Zeit, als meine Brüder heirateten und Kinder kriegten und du irgendwann dir sagen musstest, du selber hast keine Kinder. Da war es eigentlich schon fast schwieriger, als nur ohne Partnerin zu leben.
Den Orden mangelt es an Nachwuchs. Immer weniger Menschen wollen ihr Leben in einer Klostergemeinschaft verbringen. In manchen Orden ist das jüngste Mitglied bereits 60 Jahre alt. Schwester Clara Maria vom Klarissenkloster in Bad Neuenahr hat festgestellt, dass kaum noch junge Frauen kommen, sondern dass bei den wenigen, die sich fürs Klosterleben entscheiden, das Eintrittsalter steigt.
Die meisten, die jetzt kommen, die sind entweder Ende 20, in den 30er oder schon Anfang 40. Je nachdem, wie alt man ist oder auch was für einen Beruf man gehabt hat, ist der Umschwung ins Kloster nicht immer leicht.
Einige Orte des Eichsfeldes, wie auch der Höfensberg, lagen zur DDR-Zeit in der 500-Meter-Zone, direkt an der deutsch-deutschen Grenze. In dieses Gebiet durfte man nur mit einer schwer zu bekommenden Sondergenehmigung hinein. Für den Wallfahrtsort Höfensberg waren das schwierige Zeiten. Jahrzehntelang harrte ein Franziskanerpater mit seiner Haushälterin im Kloster aus und versuchte es zu erhalten. Besuch kam nur selten. Auch das nur wenige Kilometer entfernte Bebendorf befand sich im Sperrgebiet. Die Grenze verlief direkt hinterm Ortsausgang. Keine 200 Meter vom ersten Schlagbaum entfernt stand das Haus von Josef und Maria Wehr. Heute kann das Ehepaar ungehindert bis zum sogenannten Kolonnenweg gehen, der an der gesamten innerdeutschen Grenze entlang lief. Dass dort vor knapp 20 Jahren Selbstschussanlagen, Maschendrahtzäune und Wachtürme standen, kann man sich kaum noch vorstellen.
Es ist schade, dass es weg ist, ne? Gerade für Leute jetzt wie Sie oder die noch nie hier waren oder das auch im Frühjahr nicht kannten. Es hätte mich auch jetzt nicht gestört, wenn das auch mal stückweise stehen geblieben wäre und so manche sagen, ich kann das nicht mehr sehen. Aber gerade für Leute, die das nie gesehen haben, ist es wirklich schade.
1976 zog Maria Wehr aus dem 3 Kilometer entfernten Geismar nach Bebendorf. Das bedeutete auch einen Umzug aus der 5 Kilometer Sperrzone in die 500 Meter Sperrzone. Maria Wehr verringerte ihren Bewegungsradius also erheblich.
Wo die Liebe hinfällt.
Ja. Sagt sie und lächelt versonnen. Und ihr Mann Josef erklärt.
Es gab die 5 Kilometer Zone und es gab die 500 Meter Zone. Und es gab die Grenze selber. Die 500 Meter Zone war ortsgebunden, also durften nur die Leute hin, die in dem Ort da gewohnt haben. Und eine 5-Kilometer-Zone war kreisgebunden. Da durften die Leute, alle, die in 5 Kilometer waren, die durften untereinander sich besuchen. Aber die durften nicht in 500 Meter rein. Das war ortsgebunden. Das andere war kreisgebunden. Jetzt durften aber die von 5-Kilometer-Sperrzone Heiligenstadt, nicht in 5-Kilometer-Sperrzone in Mühlhausen, weil das wieder ein anderer Kreis war.
Wenn Maria Wehr Geburtstag hatte, durfte ihre Verwandtschaft nicht kommen. Lediglich die Eltern oder Geschwister konnte sie einladen. Allerdings mussten diese 4 Wochen vorher einen Passierschein beantragen. Trotz alledem, die Wehrs wollten nicht aus Biebendorf wegziehen. Josef Wehrs Eltern hatten das Haus gebaut, der Sohn hing daran.
Ich habe meine Eltern früh verloren jetzt. Ne? Meine Mutter schon in 60 Jahren und mein Vater auch 74. Und man hat einfach dran gehangen an dem Häuschen, was sie gebaut haben, damit es kein anderer kriegt. Das war praktisch so eine Art Hass irgendwie, nur um das zu erhalten, damit sich kein anderer reinsetzen kann in die Arbeit, die andere geleistet haben. Das ist auch ein Grund gewesen. Ich habe an meiner Heimat gehangen, unglaublich. Das hätte ich nie verlassen.
Und schließlich haben sie in diesem Haus ihre 8 Kinder großgezogen. Die 3 Jüngsten wohnen noch dort.
Viele sagen, ja, wie konnten sie das überhaupt aushalten? Wir kannten ja nichts anderes. Ja, man hat mal hier rüber geguckt, hat gedacht, ja, schön, wir haben auch die Verwandtschaft jetzt drüben gehabt. Ach, da wirst du wohl nie hinkommen, ja, und das war's so auch, ne?
Aber nichts ist ewig, auch nicht im Eichsfeld. Noch heute zittert Maria Wehrs Stimme, wenn sie an den Fall der Mauer denkt.
War, kann man gar nicht beschreiben. Das war Wahnsinn. Die vielen Leute hier, man war ja immer alleine. Ne? Man war ja immer alleine hier. Es ist höchstens mal so ein Grenzeauto lang gefahren, aber ansonsten war ja nichts hier. Und dann kamen ja die Autos und das ging den ganzen Tag hier hochgefahren, sich alles angeguckt, wieder runter. Es ging am laufenden Band, auch dann geklingelt. Ja, kennst du mich nicht? Ich bin noch dein Cousin. Ja, wo sollte ich sie jetzt herkennen? Ne? Also es war Wahnsinn.
Ein paar Kilometer entfernt in der Nähe von Wendehausen ist von den ehemaligen Grenzanlagen noch etwas mehr erhalten als in Biebendorf. Von dort öffnet sich der Blick auf das Werratal bis zum Thüringer Wald. Wiesen und Wälder aller Orten. Gut erkennbar der frühere verschlungene Grenzbereich. Mit gut 760 Kilometern hatte Thüringen den längsten Anteil an der deutsch-deutschen Grenze. Einige Museen erinnern daran. Der Wachturm von Wendehausen ist als Mahnmal stehen geblieben. Bischofferode liegt im nördlichen Eichsfeld, sanft eingebettet in einem flachen Talkessel des Flüsschens Bode. Der Ort zu einem Symbol für den industriellen Kahlschlag im Osten geworden. Wenige Kilometer vom Ortskern entfernt wurde Kali abgebaut, seit 1909. Dann kam die Wiedervereinigung und das große Werk sollte geschlossen werden. Im April 1993 besetzten Bergleute das Kaliwerk, im Juli traten sie in den Hungerstreik, kämpften für den Erhalt des Bergwerks und ihrer Arbeitsplätze.
Wir fragen uns, was 700 Arbeiter hier tun sollen, wenn nicht produziert wird. Gucken Sie die Region an, gucken Sie das Umfeld an, was sollen die Leute hier machen?
Gerhard Jüttermann war damals stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Heute gehört er zu dem kleinen Trupp von gut 50 Bergleuten, die die Hohlräume unter Tage verfüllen sollen. Denn der Kampf der Bergleute war vergebens. Seit der Stilllegung wird nun demontiert, rückgebaut und verschrottet.
Die Schließung dieses Werkes und auch des Werkes Rossleben war damals von langer Hand geplant. Man hat die Standorte schlecht geredet. Es lohnte sich nicht, die Qualität des Salzes wäre nicht da. Aber jeder hat gewusst, wir haben eine sehr gute Salzqualität, wir haben eine riesen Lagerstätte. Und das hätte sich schon gelohnt, aber es hätte eben nicht damals in die Konzepte von des großen Konzerns Kali und Salz gepasst.
Gerhard Jüttermann, der 1974 zum ersten Mal in den Schacht einfuhr, sitzt im Büro des Thomas Münzer Kali-Vereins Bischofferode. In dem Gebäude war früher die Poliklinik des Bergwerks untergebracht. Der Verein hat dort auch ein kleines Museum eingerichtet. Darin werden die Geschichte des Bergbaus im Eichsfeld sowie sein Niedergang dokumentiert. Der Eingang zum Schacht ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite, dort, wo auch das Verwaltungsgebäude steht. Gespenstische Ruhe herrscht überall. Viele Türen sind verschlossen.
Machen wir die Tür auf.
Und nun fahren wir rund 603 Meter genau in die Grube Bischofferode ein, mit einer Geschwindigkeit von rund 6 Meter pro Sekunde.
Bergwerksleiter Günther Henkel fährt in die Schachtanlage Schacht 2. Auch wenn der Aufzug noch in Betrieb ist, die Bergleute sich nach wie vor in der Kaue umziehen, Geleuchte, Helme und Selbstretter anlegen, so weist doch vieles im Kalibergwerk Bischofferode auf das baldige Ende hin, jedenfalls über Tage.
Heute tut es nicht mehr so weh und der Schmerz hat sich schon etwas gelegt. Natürlich ist es immer mit Wehmut verbunden. Man verdrängt das natürlich auch. Irgendwann wusste man, wird Schluss sein. Unsere Daseinsberechtigung war von Anfang an endlich und das unweigerliche Ende steht nun vor der Tür.
In 600 Meter Tiefe allerdings deutet für den Laien noch nichts wirklich darauf hin, dass hier bald Schluss sein wird. Da stehen Tische und Bänke für die Mannschaft. Am sogenannten Schießbrett werden wie eh und je die Marken für die Bergleute angehängt, um zu kontrollieren, wer noch unter Tage ist. Wagen und Maschinen fahren und hin und wieder kommt einer der Kumpels mit dem Bergmannsgruß Glück auf vorbei. In einer Nische steht die Figur der heiligen Barbara. Sie ist die Schutzheilige der Bergleute. Da haben wir es wieder, das katholische Eichsfeld.
Zu der Kali-Kombinat-Zeit in der DDR war das nicht unbedingt erwünscht. Ich weiß nicht, ob man es verboten hätte, denn die DDR war ja atheistisch ausgerichtet. Und ja, eigentlich schade, dass damals hier im gläubigen Eichsfeld so etwas nicht möglich war. Ich weiß auch nicht, ob man es direkt verboten hätte, aber natürlich hat die Barbaras Einzug gehalten nach der sogenannten politischen und gesellschaftlichen Wende in diesem Land. Und somit auch in Bischofferode. So, und jetzt fahren wir wieder nach Übertage.
Gegen 14 Uhr fährt der Aufzug wieder nach oben. Schichtende. Noch ein knappes Jahr, vermutet Günther Henkel, dann wird er eingestellt. Bis dahin sollen die Hohlräume verfüllt sein. Sie entstanden, weil seit Beginn des Bergwerks Bischofferode 115 Millionen Tonnen Rohsalz gefördert wurden. Durch den vorhandenen Hohlraum kann es zu Gebirgsabsenkungen kommen. Das Verfüllen verhindert diese Senkungsprozesse. Daher arbeiten jetzt noch ungefähr 50 Bergleute unter Tage. Wenn das Werk im nächsten Jahr endgültig schließt, dann endet in Bischofferode auch eine Bergbautradition, die vor 100 Jahren ihren Anfang genommen hatte. Das Eichsfeld ist ein Wallfahrtsland. Zu Christi Himmelfahrt pilgern ca. 15.000 Männer ins Klüschen Hagis bei Martinfeld. Wenige Tage später ziehen mehrere tausend Frauen auf den Kerbschen Berg bei Dingelstädt. Der Hülfensberg aber ist der älteste Wallfahrtsort des Eichsfeldes. Im Mittelalter gehörte er sogar zu den 7 bedeutendsten Wallfahrtsorten Deutschlands.
Die Leute kommen hier oben auf den Berg, weil es ihr Berg ist, nicht weil die Franziskaner hier sind. Ich habe oft schon festgestellt, auch wenn ich in der Weihnachtszeit hier eine große Krippenausstellung habe, dass die mir gesagt haben, wir kommen erst auf den Berg und dann gehen wir zu unseren Angehörigen.
Bruder Bernold betritt die Wallfahrtskirche auf dem Hülfensberg. Sie liegt, ganz idyllisch, dem Klostergebäude gegenüber. Die Kirche selbst ist gar nicht so alt, aber das Kruzifix, das sogenannte Hülfenskreuz, stammt aus dem frühen 11. Jahrhundert. Wer nah an das Kreuz herantritt, hat den Eindruck, dass Jesus ihn freundlich anlächelt. Wegen dieser Reliquie pilgern 1000 bis 2000 Menschen viermal im Jahr auf den Hülfensberg.
Eine Reise durch das Eichsfeld in Thüringen mit Susanne von Schenk.